NDR Info. Themen des Tages.
Atempause für die AfD. Das Verwaltungsgericht Köln bremst den Verfassungsschutz des Bundes erst einmal aus. Aber die Verwandtenaffäre breitet sich aus. Ein Thema des Tages auf NDR Info heute. Guten Tag. Ich bin Markus Schubert. Unsere Korrespondenten bilanzieren die China-Reise des Kanzlers und nach einem Eklat bei der Preisverleihung der Berlinale geht die Debatte um die Leiterin Trisha Tuttle weiter. Ich spreche darüber auch mit dem Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann. Das Verwaltungsgericht Köln hat dem Bundesamt für Verfassungsschutz ein vorläufiges Stoppschild vorgehalten. Die AfD bekam heute im Eilverfahren Recht. Sie darf vorläufig nicht als gesichert extremistisch eingestuft werden. Aber es gibt auch schon Hinweise, dass es im Hauptverfahren oder in der nächsten Instanz, wie schon in der Frage Verdachtsfall, wieder gegen die AfD laufen könnte. Hintergründe aus Köln von Christoph Ulrich.
In Köln sitzt der Bundesverfassungsschutz. Dieser hatte im Frühjahr vergangenen Jahres die Partei vom Verdachtsfall zur gesichert extremistischen Bestrebung hochgestuft. In einem Gutachten von rund 1100 Seiten sah der Geheimdienst Anzeichen, dass innerhalb der AfD eine mehrheitlich verfassungsfeindliche Grundhaltung vorherrsche. Vor allem im Bereich der Menschenwürde. So würde die Partei Muslime, aber auch Zuwanderer mit deutschem Pass systematisch herabwürdigen. Das Verwaltungsgericht sieht in einzelnen Punkten auch tatsächlich Anhaltspunkte dafür. Als Beispiel nennen sie die im Programm festgeschriebenen Forderungen nach einem Kopftuchverbot in öffentlichen Einrichtungen sowie dass Muezzinrufe und der Bau von Minaretten untersagt werden müssten. Allerdings könne, schreibt es das Gericht, im Rahmen des Eilverfahrens keine das Gesamtbild der Partei beherrschende Prägung festgestellt werden. Sprich, die vorgelegten Dokumente liefern bisher keine ausreichende Grundlage für die Hochstufung. Auch weil der Bundesverfassungsschutz bisher keine geheimdienstlichen Informationen vorgelegt hat. Wann in der Sache im Hauptverfahren entschieden wird, ist noch offen. Solange darf die AfD vorerst weiterhin ausschließlich als rechtsextremer Verdachtsfall betrachtet werden.
Christoph Ulrich aus Köln. Die AfD durfte heute im Bundestag über sich selbst und ihre Beschäftigungsverhältnisse in Parlamenten debattieren und konnte sich dafür bei den beiden Regierungsfraktionen bedanken, die die Aktuelle Stunde beantragt hatten. In der AfD ist schon wieder ein Fall aufgepoppt. Die niedersächsische Landesgruppe der AfD-Abgeordneten hat die Bundestagsabgeordnete Martina Uhr ausgeschlossen und zum Mandatsverzicht aufgefordert. Sie soll ihren Lebenspartner und dessen Tochter als Mitarbeiter in ihrem Bundestagsbüro angestellt haben. Steuergeld wird durchgereicht, es bleibt in der Familie. Frau Uhr wiederum wirft ihrem Landesvorsitzenden vor, er verlange von ihr, Geld aus dem Mitarbeiterbudget für Parteiarbeit in Niedersachsen abzustellen. Das wäre klar rechtswidrig. Torben Lehning aus Berlin.
In der AfD brodelt es. Immer mehr Basismitglieder fordern den Bundesvorstand der Partei auf, die Korruptionsvorwürfe in der AfD aufzuklären. Vorwürfe gibt es auch gegen AfD-Bundestagsabgeordnete. Fraktionsvize Stefan Keuter soll seine Lebensgefährtin in seinem Bundestagsbüro beschäftigen, die niedersächsische Bundestagsabgeordnete Martina Uhr, ihren Lebensgefährten und dessen Tochter. In einer von Union und SPD beantragten Aktuellen Stunde fragt der parlamentarische Geschäftsführer der Union, Henrik Hoppenstedt, die AfD.
Was denken Sie sich eigentlich? Glauben Sie eigentlich, deutsche Parlamente sind der Ort der Selbstbereicherung? Ich sage Ihnen, das ist nicht der Fall, das ist ein Skandal.
Für den parlamentarischen Geschäftsführer der AfD, Bernd Baumann, steht fest, das Vorgehen seiner Partei sei nicht illegal. Baumann geht zum Gegenangriff über.
Denn im Bundestag regelt das Abgeordnetengesetz, welche Anstellungen rechten sind und welche nicht rechten sind. Und dieses Abgeordnetengesetz haben Sie alle hier gemacht. Wir von der AfD waren daran gar nicht beteiligt. Wenn es nach uns ginge, wir würden die Dinge klarer und präziser fassen. Wenn Sie mit uns das Gesetz novellieren wollen, wir sind dabei. Das ist Ihr Gesetz, das nicht funktioniert.
SPD-Politiker Johannes Fechner erklärt, die Beschäftigungsverhältnisse in der AfD-Fraktion grenzten an Clankriminalität. Das Abgeordnetengesetz müsse angepasst werden, um Vetternwirtschaft im Parlament effektiver zu bekämpfen, so Fechner.
Und diese Dreistigkeit der AfD, das konnten wir uns nicht vorstellen bisher. Aber jetzt sehen wir, dass diese Gefahren bestehen. Und wir müssen auch über die Überkreuzeinstellungen reden und diese untersagen im Abgeordnetengesetz, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Der parlamentarische Geschäftsführer von Bündnis 90 Die Grünen, Konstantin von Notz, spricht auch über die Bundestagsabgeordnete Uhr. Diese betreibe nicht nur Vetternwirtschaft, sondern habe ihren Landesverband kürzlich bezichtigt, Steuergelder zu hinterziehen, um Parteiarbeit zu finanzieren.
Wenn das stimmt, reden wir über organisierte Kriminalität, über illegale Parteienfinanzierung und über den Missbrauch von Steuergeld als Fall für die Staatsanwaltschaft, meine Damen und Herren.
Die Bundestagsabgeordnete Uhr wollte sich bis zum Nachmittag auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios nicht weiter äußern. Der niedersächsische Landesgruppenchef Andreas Paul weist die Vorwürfe von Uhr zurück. Es habe keine illegale Parteifinanzierung gegeben. Weiter kündigt Paul an, Uhr aus der Fraktion werfen zu wollen, wenn sie bei ihren Anschuldigungen bleibe.
Das stört ein Vertrauensverhältnis, was wir als Landesgruppe mit ihr haben, unabhängig davon, ob das hier juristisch am Ende wirklich eine Verfehlung ist oder nicht. Das müssen am Ende Juristen bewerten und drüber urteilen.
Auch die Vorwürfe gegen AfD-Fraktionsvize Keuter sind noch nicht ausgeräumt. Laut Fraktionschefin Weidel hat dieser Zeit sich bis Anfang kommender Woche zur Anstellung seiner Lebensgefährtin in seinem Bundestagsbüro zu äußern. Pikant ist, gerade Keuter ist für Personalangelegenheiten in der AfD-Fraktion zuständig.
Und über die Affäre und Auswirkungen auf die AfD-Wählerschaft habe ich am Nachmittag mit der Politikwissenschaftlerin Dr. Anna-Sophie Heinze gesprochen, Parteien- und Parlamentarismusforscherin an der Universität Trier. Sonst gibt ja die AfD den Saubermann gegen vermeintliche Privilegien und Machtmissbrauch von sogenannten Altparteien. Beschädigen die vertauschten Rollen nun ihren Nimbus?
Ja, das werden wir natürlich mittelfristig erst sehen. Was die Partei auf jeden Fall ganz klassisch seit eigentlich ihrer Gründung macht, ist tatsächlich populistisch zu agieren. Also, wie Sie richtig gesagt haben, diesen Gegensatz aufzumachen zwischen den vermeintlich korrupten Altparteien und der Selbstinszenierung als die Vertreterin des vermeintlich homogenen, guten und auch ehrlichen Volkes. Und genau dieser Gegensatz, diese Inszenierung kommt tatsächlich mit solchen Skandalen jetzt noch mal ein bisschen ins Schwanken, wenngleich, das muss man auch dazu sagen, der Populismus für die AfD mit den Jahren immer weniger relevant geworden ist und ihre anderen ideologischen Positionen stattdessen wichtiger geworden sind.
Also eine gefestigte, mindestens rechtsnationalistische, wenn nicht rechtsextreme Gesinnung.
Genau, also in der internationalen Forschung würde man die AfD mittlerweile als Rechtsaußenpartei einordnen, die ganz klassisch rechtsradikale und rechtsextreme Positionen miteinander vereint. Und der Populismus spielt da zwar noch eine Rolle, aber eben eine sehr untergeordnete.
Mhm. Gerade heute hat der SWR eine neue Infratest-DiMAP-Umfrage gut 3,5 Wochen vor der Landtagswahl bei Ihnen in Rheinland-Pfalz veröffentlicht und die AfD legt gegenüber der letzten Erhebung im Januar sogar um 1 Prozentpunkt zu, kann sich gegenüber der letzten Landtagswahl auf 19% verdoppeln. Also perlt die Affäre doch an ihr ab oder muss die sich erst nachhaltig entfalten?
Ja, das ist immer so ein Ding mit den Umfragen. Man darf nicht unterschätzen, dass sich die AfD in den letzten Jahren eine immer festere Stammwählerschaft aufgebaut hat. Und diese Stammwählerschaft sieht in den anderen Parteien überhaupt keine Wahloption mehr. Wir kennen aus einigen Studien, dass Wähler und Wählerinnen der AfD, die aus welchen Gründen auch immer nicht mehr die AfD wählen würden, dann am ehesten gar nicht mehr zur Wahl gehen. Also dass jetzt irgendwie massenweise aufgrund der Skandale zur CDU oder woanders abwandern, das sehe ich nicht. Stattdessen hat sich die AfD tatsächlich in vielen Wählerschichten etabliert und dass sie jetzt vielleicht sogar geringe Prozentpunkte in Umfragen hinzulegt, hat möglicherweise auch mit anderen Faktoren zu tun, nämlich, und das wird auch in der Forschung zunehmend diskutiert, dass sie sich gesamtgesellschaftlich mit ihren Positionen immer mehr normalisiert.
Trotzdem wirkt ja die AfD seit 1-2 Wochen mindestens im Bund, aber auch etwa in Sachsen-Anhalt unsicher. Ein bisschen kleinlaut, fast wie ertappt. Ein Zeichen, dass da womöglich ein systematischer Missstand entdeckt worden ist, den man so schnell nicht beheben kann seitens der AfD?
Ja, das würde ich auch so sehen. Und das finde ich eigentlich am spannendsten an dieser ganzen Vorwurfsthematik seit einigen Tagen und Wochen. Die AfD versucht sich ja seit einiger Zeit sehr deutlich in ihrer Parteiorganisation zu professionalisieren, eben um noch breitere Wählerschichten anzusprechen. Und genau diese Professionalisierungsvorhaben werden eigentlich mit den aktuellen Vorwürfen ziemlich durchkreuzt. Und mir scheint, dass die Partei selbst zwar eine Ahnung davon hatte, aber von dem Ausmaß, das das Ganze jetzt annimmt, doch ein bisschen überrascht ist. Ja, einige Akteure sind fast ein bisschen panisch. Nur so lassen sich einzelne Maßnahmen bis hin zu Rücktrittsforderungen erklären.
Der NDR, das haben wir eben in den Themen des Tages auch gehört, hat aufgedeckt, dass die AfD in Niedersachsen eine Bundestagsabgeordnete aus der Landesgruppe ausschließen will, weil sie Lebensgefährte und Kind als, also Erwachsene, als Mitarbeitende beschäftigt im Wahlkreisbüro. Und sie sagt, der Landesverband will, dass ich viel Geld aus der Mitarbeiterpauschale abführe an die Partei. Ergibt nicht beides zusammen am meisten Sinn? Also Geld wird durchgeleitet an den Landesverband und Verwandte kommen dann am besten als Strohleute in Scheinbeschäftigung in Betracht, die aber kein Geld sehen und vielleicht auch nicht mal ehrenamtlich arbeiten. Das wäre ja so ein bisschen Marine Le Pen-Style und eigentlich ein kriminelles Muster.
Genau, aber also da widersprechen sich die einzelnen Aussagen der Akteure jetzt innerhalb der Fraktion bislang. Da wird sich gegenseitig ziemlich viel vorgeworfen. Mal schauen, was da jetzt die Ermittlungen ergeben. Aber was ich auf einer höheren Ebene da jetzt mal herauslese, ist, dass es zumindest immer noch innerparteiliche Spannungen gibt. Was ja eigentlich in den letzten Jahren für die AfD relativ wenig geworden ist. Ja, also diese klassischen Flügelkämpfe, die wir in den ersten Jahren hatten, die gegenseitigen, auch persönlichen Schlammschlachten, das war in den letzten Jahren doch recht ruhig geworden, flammt jetzt aber in Niedersachsen wieder auf, flammt auch in anderen Bundesländern, in denen dieses Jahr gewählt wird, Sachsen-Anhalt beispielsweise wieder auf. Hier scheint es mir auch um andere Verwerfungen zu geben, gegenseitige Vorwürfe. Aber klar, also eigene Familienmitglieder anzustellen, das geht natürlich nicht. Oder Geld zu veruntreuen, das eigentlich für die Arbeit im Bundestag vorgesehen war, für das Land Niedersachsen, das geht natürlich nicht.
Die Politikwissenschaftlerin Anna-Sophie Heinze von der Universität Trier. Der Kanzler blickt auf eine Tanzkombo aus elegant feingliedrigen Robotern und lächelt wie in einem Spielwarenladen. Aber was geht ihm durch den Kopf? Das wäre vor 20 Jahren vielleicht noch patentreife Ingenieurskunst aus Deutschland gewesen. Und jetzt tanzt der Fortschritt nach der Pfeife von Chinas Einparteiendiktatur. Und Roboter rufen eben nie nach Freiheit und Menschenrechten. Den zweiten und letzten Tag der China-Reise von Friedrich Merz in der Tech-Metropole Hangzhou fasst Peking-Korrespondent Benjamin Eissel zusammen.
Am zweiten und letzten Tag seiner China-Reise tanzten die Roboter für Bundeskanzler Friedrich Merz beim Technologiekonzern Unitree Robotics in der Millionenmetropole Hangzhou bei Shanghai. Unitree ist in China eins der führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von humanoiden Robotern, deren Aufbau und Bewegungsabläufe Menschen nachempfunden sind. Anschließend besuchte der Kanzler einen Standort von Siemens Energy. Der deutsche Konzern ist seit 30 Jahren in Hangzhou vertreten und produziert dort unter anderem Hochspannungs- und Schutzschalter. Merz zeigte sich beeindruckt von der technologischen Entwicklung in China. Er wolle die Beziehungen zur Volksrepublik festigen, so der Kanzler zum Abschluss seiner Reise.
Wir haben eine gute Kooperation mit China. Es gibt aber auch einige Herausforderungen, die wir gemeinsam bestehen müssen. Es gibt vor allen Dingen Themen beim Wettbewerb. Es gibt hohe Kapazitäten aus China, die zum Teil auch für Europa mittlerweile ein Problem darstellen, weil es Kapazitäten sind, die weit über den Marktbedarf hinausgehen.
Dass Chinas Industrie weit mehr produziert, als der Markt aufnehmen kann und Produkte wie E-Autos und Solartechnik zu Niedrigpreisen auf dem Weltmarkt anbietet, gilt als große Bedrohung, auch für die europäische Wirtschaft. Merz wurde bei seiner Reise von einer 30-köpfigen Wirtschaftsdelegation begleitet. Die politischen Gespräche fanden gestern in Peking statt. Merz traf sich mit Regierungschef Li Qiang und Staats- und Parteichef Xi Jinping. Dabei brachte Merz auch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zur Sprache. Bislang hat China den seit 4 Jahren andauernden Krieg nicht einmal verurteilt. Stattdessen hat die Volksrepublik ihre Beziehungen zu Russland ausgebaut und ist zum wichtigsten politischen und wirtschaftlichen Unterstützer des Aggressors geworden.
Ich hoffe, dass ich in meinen Gesprächen ein bisschen Verständnis dafür wecken konnte, dass die Staatsführung dieses Landes auch einen Beitrag dazu leisten sollte, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Darüber habe ich gestern mit Staatspräsident Xi ausführlich gesprochen. Ich fahre mit vielen guten Eindrücken nach Hause und mit vielen Aufgaben, die wir noch zusammen zu bewältigen haben.
Es habe sich gelohnt, die Reise nach China zu machen, so der Kanzler kurz vor seiner Abreise nach Berlin. Friedrich Merz also zufrieden mit seinem Besuch.
Man darf sich davon nicht zu viel versprechen. Das ist eine sehr verknotete Situation. Das sind harte strategische Interessen, die da gegeneinander laufen.
Mikko Huotari vom China-Forschungsinstitut Merix in Berlin warnt vor zu viel Euphorie nach dem Besuch.
Der Industriestandort Deutschland ist gefährdet. Die Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen hat uns im letzten Sommer zu einer industriellen Nahtoderfahrung gebracht. Insofern, das sind keine einfachen Fragen. Ich glaube, es ist grundsätzlich gut, wenn Führungskräfte miteinander reden. Das braucht eine gewisse Basis und insofern Fortschritt in der Hinsicht. Aber in den konkreten Sachfragen haben wir bislang ja im Wesentlichen Abkommen zu Sport und ähnlichen Fragen bekommen. Das ist keine Veränderung in der Substanz.
Deutschland und China unterzeichneten in Peking mehrere Abkommen. Neben Sportübertragungsrechten einigten sich die Länder unter anderem darauf, im bestehenden Klima- und Transformationsdialog enger zusammenzuarbeiten. Außerdem darf Deutschland nun wieder Hühnerfüße nach China liefern, die in der chinesischen Küche als Spezialität gelten.
NDR Info. Die Meinung.
An China kommt niemand mehr vorbei. Nicht im Welthandel, nicht geopolitisch. Was konnte der deutsche Kanzler vor diesem Hintergrund aus Peking mitbringen und welche Botschaften konnte er der chinesischen Führung hinterlassen? Ein Kurzkommentar von Uli Haug, der den Kanzler nach China begleitet hat.
Im Umgang mit China fährt Friedrich Merz eine zweigleisige Strategie. In Deutschland hat der Bundeskanzler die Machthaber aus Peking in den letzten Wochen scharf kritisiert und die schwierige Menschenrechtslage angesprochen. In China will er dagegen nicht maßregeln, sprich das heikle Thema öffentlich nicht an. Deutlich klarer wird Merz, wenn es um die wirtschaftlichen Beziehungen geht. Unfairer Wettbewerb, chinesische Subventionen, Exportbeschränkungen. Der Kanzler kritisiert zwar freundlich verpackt, aber klar das chinesische Verhalten. Garniert es mit einer sanften Drohung, dass auch Europa seinen Markt mit Zöllen vor der chinesischen Überproduktion schützen könnte. Die deutsche Hoffnung ist, dass die Vorwürfe bei den selbstbewussten Machthabern angekommen sind. Es ist bislang lediglich eine Hoffnung. Denn Zugeständnisse, gar Verbesserungen der Wettbewerbsbedingungen bringt Merz nicht mit nach Hause. Die chinesische Großmacht hat viele Trümpfe im Ärmel und pokert. Die China-Reise des Kanzlers zeigt, wie sich die globalen Machtverhältnisse verschoben haben.
Die Meinung von Uli Haug. Israel-feindliche Äußerungen auf der Bärenverleihung der Filmfestspiele Berlin am vergangenen Sonntag. Heute Vormittag nun eine Krisensitzung im Kanzleramt. Offen war, ob Kulturstaatsminister Weimer die Intendantin Tricia Tuttle vom Aufsichtsrat schassen lassen will. Die Sache wurde vorerst vertagt, vielleicht auch, weil hunderte Filmschaffende und auch Mitarbeitende sich zuvor hinter Tuttle gestellt hatten. Nicole Markwald fasst den Stand der Dinge zusammen.
Donnerstagmorgen, 8 Uhr am Kanzleramt. Sonnenklar, aber mit 3 Grad, ziemlich eisig. Trotzdem ist Tobi Aschraf hergekommen.
Mein Beweggrund, heute hier zu sein, ist vor allem erstmal Solidarität mit Tricia Tuttle, der Leiterin der Berlinale, zu zeigen. Ich bin einer ihrer Mitarbeiter, aber auch freier Kulturschaffender. Und es geht darum, dass Meinungsfreiheit, Redefreiheit hochgehalten wird und sie in ihrem Amt bleibt. Auch nicht kritisiert wird dafür, dass es Meinungsäußerungen auf den Bühnen gibt und sie nicht von Karren gespannt wird.
Im Kanzleramt findet da die Sondersitzung des Aufsichtsrats der Berlinale statt. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer ist der Vorsitzende. Was war passiert? Immer wieder kam es während der Berlinale zu pro-palästinensischen und israelfeindlichen Solidaritätsbekundungen mit Gaza. Bei der Preisvergabe am Wochenende stand der syrisch-palästinensische Filmemacher Abdallah Al-Khatib mit Palästina-Flagge auf der Bühne. In seiner Rede warf er der deutschen Regierung vor, sie sei, Zitat, Partner des Völkermordes im Gazastreifen. Daraufhin verließ Bundesumweltminister Carsten Schneider von der SPD aus Protest die Veranstaltung. Am Schluss dieses Filmfestivals stand wieder einmal eine politische Kontroverse. Bei der gestrigen Sitzung des Kulturausschusses des Bundestags hatte Kulturstaatsminister Weimer angemerkt:
Die Aktionen der Aktivisten haben das Klima auf dieser Berlinale vergiftet und haben am Ende dazu geführt, dass wir eine Beschädigung der Integrität unseres Formats leider erleiden müssen.
Aber er trat auch Medienberichten entgegen, wonach Intendantin Trisha Tuttle abgelöst werden soll. Allerdings merkte Ottilie Klein von der CDU-CSU an, dass
in diesem Jahr Israel-Hass, Hamas-Propaganda auf offener Bühne quasi steuerfinanziert verbreitet wurde, dass das aufgearbeitet wird und dass das auch, das ist meine Hoffnung, Konsequenzen haben wird.
Aber wie sähen diese Konsequenzen aus? Die AfD fordert die Entlassung der Berlinale-Chefin. Die Partei wirft dem Festival vor, deutsche Steuergelder im, so wörtlich, Sumpf einer offen israelfeindlichen Szene zu versenken. Allein im vergangenen Jahr hatte der Bund die Berlinale mit 12,8 Millionen Euro unterstützt. Der kulturpolitische Sprecher der SPD, Martin Rabanus, mahnt zu Besonnenheit.
Zugleich ist die Berlinale als internationales Filmfestival aber natürlich ein Debattenraum, in dem zuweilen auch Sachen gesagt werden, die uns vielleicht nicht gefallen. Und das müssen wir aushalten.
Die US-Amerikanerin Tuttle hatte den Posten vor 2 Jahren übernommen. Sie hatte sich wiederholt vor das Festival und dessen Unabhängigkeit gestellt und sich gegen den Vorwurf der Zensur bei der Berlinale gewehrt. Aus der deutschen Kulturbranche erfährt sie massive Unterstützung. David Schliesing ist der medienpolitische Sprecher der Linken. Er warnt:
In dem Moment, wo wir anfangen, Finanzierung und Inhalte in einen Zusammenhang zu setzen, haben wir einfach definitiv ein Problem. Es ist eine Errungenschaft, die wir hier haben und die müssen wir hochhalten.
Die Debatte hat dem Ansehen des Festivals aber schon jetzt immens geschadet.
Und am Nachmittag habe ich über diese Vorgänge mit dem Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, gesprochen. Hat der Staatsminister für Kultur in der Causa glücklich agiert? Bislang erst eine Drohkulisse aufzubauen und dann per Vertagung dahinter zu verschwinden. Beschädigt ist Tuttle doch nun in jedem Fall.
Naja, wir haben eine verrückte Diskussion, die sich aus irgendeinem Grund an Frau Tuttle festmacht, obwohl sie ja nun gar nichts gemacht hat. Also man kann ihr nicht die Verantwortung von Äußerungen von Künstlern automatisch quasi zuordnen, nur weil sie die Intendantin ist. Wenn wir das mal zu Ende denken würden, dann würde jede Person im Kulturbereich, der an einer verantwortlichen Position ist, quasi auf einem Schleudersitz sitzen. Das würde die gesamten Strukturen kaputt machen. Kunst ist eben so, dass auch Leute Sachen sagen, die ich persönlich für absoluten Mist halte, ja, aber sie dürfen sie trotzdem sagen und man kann nicht dann quasi irgendwo Verantwortungen suchen, wo gar keine sind.
Also um die Szenerie auch nochmal in Erinnerung zu rufen, dass ein Preisträger sprechen darf, ist sowieso klar und die Bären vergibt eben eine durch und durch internationale Jury. Man dürfte sonst Filme gar nicht einladen, wenn ein Regisseur oder auch ein nominierter Schauspieler daraus im Falle einer Auszeichnung ein verfehltes politisches Statement abgeben könnte.
Genau. Und das wäre, wenn man so will, das Allerschlimmste, was aus dieser Causa passieren könnte, dass die Politik das ableiten würde und würde sagen, wir wollen jetzt quasi nicht mehr unabhängige Jurys entscheiden lassen, wir wollen auch nicht mehr, dass so viele Kulturschaffende wie möglich mit so unterschiedlichen, eben auch brisanten Filmthemen wie möglich eingeladen werden, sondern wir wollen gleich vorher schauen, dass das alles in ihrem Sinne ordentlich verläuft. Das ist das Ende dann der Kunst, das wäre auch das Ende der Berlinale.
Der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland, Felix Klein, hat einen interessanten Hinweis dazu gegeben. Er sagt, man erlebe eine zunehmende Instrumentalisierung von Kunst- und Kulturveranstaltungen. Also die künstlerischen Inhalte würden dann überlagert durch ideologisch aufgeladene Debatten, die eher polarisieren, den offenen Diskurs fördern. Gilt das für die Berlinale und für einen Völkermordvorwurf gegen die Bundesregierung durch einen Regisseur, auch über dessen ausgezeichneten Film ja dagegen kaum gesprochen wird?
Ja, das ist ja das Verrückte. Eigentlich müsste es ja um Kunst gehen und um die Möglichkeiten, dass Kunst ja auch wirklich neue Horizonte öffnen kann. Aber wir haben ja auf beiden Seiten, wenn man so will, eine Verengung. Also das heißt, von außen werden Künstlerinnen und Künstler behandelt, als wären sie Politiker, als würde auch das, was sie zum Beispiel sagen, eher wie eine Politikerin, ein Politiker quasi geäußert werden. Aber gleichzeitig äußern sich auch wirklich Künstlerinnen und Künstler so, als wären sie keine Künstler, sondern als wären sie Politiker und nutzen also auch diese Struktur eher als eine politische Bühne. Ich glaube, beides ist falsch und beides ist gefährlich.
Wenn wir die Berlinale nehmen, Herr Zimmermann, aber auch wenn wir uns etwa an die Documenta 2022 erinnern, kann es sein, dass pro-palästinensische, israelfeindliche oder judenfeindliche Aktivisten Festivals in Deutschland als Plattform mit einer gewaltigen Echokammer entdeckt haben, weil man eben auf Festspielen in England oder Spanien für denselben Spruch oder dasselbe Werk höchstens gelangweilten Beifall eines Mainstream-antisemitischen Kulturpublikums erhält, aber eben keine politische Aufmerksamkeit, keinen Hype.
Ich glaube, das ist genau der Punkt. Das heißt also, die Aufregung ist, wenn man so will, mit eingepreist. Ja, und man weiß natürlich, und man wusste, dass auch jetzt bei der Berlinale, man hat ja auch vorher mit den Künstlern gesprochen und hat sie gebeten, könnt ihr nicht also diese Situation mitbedenken, wenn ihr dann eure Dankesrede haltet. Nein, das ist eine bewusste Entscheidung, weil man weiß, dass in Deutschland diese Debatten aus verständlichen Gründen anders geführt wird als in vielen anderen Ländern. Dafür gibt es ja wirklich Gründe. Und was ich für wirklich problematisch halte, das haben wir auch bei der Documenta schon gesehen, dass Kulturschaffende aus anderen Ländern quasi diese Gründe nicht anerkennen wollen und nicht sehen wollen, dass wir in Deutschland gerade auch, was das Thema Antisemitismus angeht, wirklich eine andere Grundlage haben. Und es ist gut, dass wir eine andere Grundlage haben. Und das müssen auch Künstlerinnen und Künstler, die bei uns Gast sind, bitte ernster nehmen, als sie das jetzt tun.
Sagt Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, am Ende der NDR-Info. Themen des Tages am Donnerstag.